Ich möchte zunächst einmal da anfangen, wo wir in der Bibel etwas über den Heiligen Geist oder Gottesgeist, wie er im Alten Testament genannt wird, lesen können. Es ist immer ganz gut, wenn man erstmal so zu der Quelle geht und nachguckt, was steht denn da eigentlich drin und dann eigentlich auch darüber nachdenkt, wo trifft es mich. Das Alte Testament bezeichnet den Geist meistens als Geist Gottes oder Geist des Herrn, Geist Jahwes. Und das Wort, das dort gebraucht wird, ist dieses Wort für Hauch, Atem, Wind. Ist eigentlich ein sehr treffendes Wort, denn genau wie man den Wind nicht sieht, aber spüren kann, genau das gleiche ist mit dem Geist Gottes. Man sieht ihn nicht, aber man spürt seine Auswirkung. Man spürt seine Auswirkung, wo es gut tut, aber auch da, wo er durchaus mal kräftiger weht und handelt. Im Alten Testament wird der Begriff Geist Gottes im Wesentlichen für Gottes Wirksamkeit in und an der Welt, in und an den Menschen gebraucht. Man findet an diesen Stellen eigentlich nicht so sehr einen wirklichen Unterschied zwischen Gott und Gottes Geist. Den Heiligen Geist gibt es also nicht erst seit Pfingsten, sondern der war von Anfang an dabei. Die ersten zwei Verse von der Bibel, da lesen wir, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und der Geist Gottes ist auch der Lebensatem in der ganzen Schöpfung drin. Da bildete Gott den Menschen aus Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem, das ist dieses Wort Ruach, des Lebens, der Lebensatem. Der Geist Gottes trat im Alten Testament nur zu sehr wenigen einzelnen Personen in eine direkte Beziehung. So zum Beispiel bei Mose und auch bei seinen 70 Helfern oder bei einigen Richtern, bei einigen Handwerkern, Königen und Propheten. Aber es waren immer nur einzelne Personen, auf denen der Geist ruhte. Es war für eine bestimmte Aufgabe in den meisten Fällen und manchmal sogar zeitgebunden, wo dann der Geist auch wieder abgezogen wurde. Im Neuen Testament wird dies mit dem Pfingstgeschehen total anders. Jeder, der an Jesus Christus gläubig wird, der erhält die feste Zusage, schwarz auf weiß, wie ein Vertrag von Gott, erhält die feste Zusage, dass er mit Heiligem Geist erfüllt wird. Dabei ist es wichtig, sich klar zu sein, dass es sich bei dem Heiligen Geist nicht um so eine sächliche Kraftwirkung handelt oder ein mythisches Ereignis, was da mit mir abgeht, sondern es geht um eine Person. Wenn ich mal in die Bibel reinschaue, dann muss ich mal gucken, was wird denn im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gesagt. Einmal, Jesus selbst beschreibt den Heiligen Geist als Beistand, als Tröster, als Sachwalter. Der vertritt, der erinnert, der lehrt, Christus bezeugt, das Kommende verkündigt und in uns bleibt als direkte Beziehung zu Jesus. Dann lesen wir, er bewirkt etwas, er entscheidet und hat einen eigenen Willen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, nicht wie der Empfänger, sondern wie der Geist will. Weiter, er gibt und verteilt, lesen wir. Dann sehen wir in Epheser 4, Vers 30, er kann auch traurig sein, er kann betrübt werden. Er redet, beruft, beauftragt in Apostelgeschichte 13. Dann er überführt, sehen wir auf der nächsten Folie. Er lehrt und verkündigt, da lesen wir, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das Kommende wird er euch verkündigen. Und er hat ein ganz, ganz klares Ziel, Jesus zu verherrlichen. Wenn man diese ganzen Stellen liest und noch mehr dazu, merkt man, hier wird von einer Person gesprochen. Das ist ganz wichtig, wenn ich mich frage, was ist da eigentlich Pfingsten passiert, als der Heilige Geist ausgegossen wird? In der Bibel gibt es ja nicht den Begriff der Dreieinigkeit, sondern ist ja später entstanden. Aber was man in der Bibel ganz eindeutig findet, ist eine Verwobenheit von Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht auseinanderkriegen. Wenn man sich zum Beispiel mal das anschaut, da sagt Jesus, ihr kennt ihn, den Geist. denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo er ihn gerade erklärt, Leute, ich gehe weg. Ich werde hier nicht mehr so bei euch sein. Und er sagt dann weiter, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Wo er vorher erklärt hat, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen wird. Oder Jesus sagt selber, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oder im 1. Korintherbrief, da heißt es, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, den Paulus als Jesus darstellt, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Wir kriegen das nicht so ganz auseinander, wenn man auch mal guckt, wie wird der Geist denn bezeichnet im Neuen Testament. Da ist mal vom Heiligen Geist die Rede, mal vom Geist Gottes, mal vom Geist des Vaters, Geist des Sohnes, Geist Christi, Geist der Wahrheit. Das greift ineinander ein. Und ganz interessant finde ich das beim Petrus, wo er sogar sagt, dass die Propheten vor Christus durch den Geist Christi auf die Leiden, die später Christus erleiden sollte, hinweist. Das sind einfach Sachen, da ist es wichtig, dass wir Dinge stehen lassen, aber spüren, da ist eine Verwobenheit ineinander. Das ist wirklich eine Einheit. Und für mich ist da wichtig, dass dieses Geschenk des Heiligen Geistes zu Pfingsten nichts anderes heißt, als dass mit der Ausgießung Gott selbst doch in uns reinkommt. Gott selbst nimmt Wohnung in uns, in allen, die an ihn glauben. Da klingt er sich ein in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Empfinden, in unser Wollen. Und da läuft eine Kommunikation, die wir Menschen nicht verstehen und begreifen. Aber das ist Geschenk Gottes, dass das alles so läuft. Und das ist ein Riesengeschenk. Und meine Frage ist eigentlich, wie stark mache ich mir das eigentlich immer wieder neu bewusst, dass wir dieses große Geschenk haben? Jeder Mensch, der an Jesus Christus gläubig ist, kriegt dieses Geschenk. Da steht schwarz auf weiß versprochen in der Bibel. Und es kann von den ganzen Christen bezeugt werden. Gott steht da zu seinem Wort. Gott ringt um den Menschen. Der Heilige Geist ist nicht nur dort in den Gläubigen, sondern im Neuen Testament stellt man fest, er arbeitet auch immer an den noch nicht Gläubigen. Ich war wieder im Weinberg gestern und ich kriege nicht den Blick immer wieder dann von den Häusern weg und mache mir bewusst, wie viele Leute gehen eigentlich im katholischen, evangelischen oder freikirchlichen Gottesdienst und dann zähle ich mal so im Gedanken die Häuser ab und überlege und der ganze Rest, den ganzen Rest ist eigentlich Gott ziemlich egal anscheinend. Und das ist so viel, allein in unserer kleinen Stadt hier in Hemsbach. Aber Gott hat ein Motto rausgegeben, er möchte, dass allen geholfen wird. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen hat er den Heiligen Geist auch geschickt, auch zu Pfingsten, damit er wirkt, nicht nur an den Gläubigen, sondern auch an denen, die noch nicht zu ihm gekommen sind, die von ihm noch nichts wissen wollen. Pfingsten wird deutlich, wie der Heilige Geist Menschen vorbereitet. Ich lese mal Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 42. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und etwas später, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, zur Gemeinde hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Hier sehen wir 4 Schritte, die der Heilige Geist begleitend wirkt an denen, die noch nicht glauben. Erstens, der Heilige Geist öffnet die Augen für die eigene Situation bei den Menschen. Der Heilige Geist hilft ihnen zu verstehen, dass so, wie sie zurzeit leben, sie nicht mehr weiterleben können. Er macht ihnen die Trennung zwischen ihnen und dem lebendigen Gott deutlich. Er zeigt ihnen den Unterschied, wie Gott sie eigentlich geschaffen und gedacht hat und wie sie zurzeit leben. Das deckt er ihnen auf. Gott deckt sehr wohl konkrete Missstände auf und Problemsituationen. Aber das macht er aus Liebe, weil ein Neuanfang ohne ein Aufdecken von dem, was im Argen liegt, keinen Sinn macht. Und deswegen ist es in seiner Liebe so, dass er das alles auch durch seinen Geist aufdeckt. Es geht doch nicht darum, dass man sagt, okay, ich entscheide mich für Jesus, ich finde ihn so sympathisch. Und dann habe ich einen Jesusfilm gesehen und der ist echt gut gewesen. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht doch darum, dass man erkennt, ich habe keine Verbindung zum lebendigen Gott. Und ich brauche eine Erlösung, um mit ihm in Verbindung zu kommen. Da öffnet der Heilige Geist die Augen für. Die Menschen sind betroffen, dass sie Jesus sehen. Das ist der zweite Punkt. Obwohl die Predigt von Petrus ziemlich direkt anklagend ist, machen die Leute nicht zu. Wie oft haben wir Angst, dass wir zu direkt werden, wenn wir mit anderen über etwas sprechen? Vielleicht auch in solchen Gesprächen, wie du vorhin genannt hast. Wie oft haben wir Angst, die anderen machen dicht? Nein, sie haben nicht dicht gemacht, sondern sie waren betroffen. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Sie haben plötzlich verstanden oder erahnt, dass das, was da Jesus am Kreuz passiert ist, dass das ja für sie war. Ein dritter Punkt, nach dem Aufdecken und Öffnen der Augen für die eigene Situation und für das, was Jesus getan hat, bewirkt der Heilige Geist auch, dass er den Glauben weckt, das Vertrauen schenkt. Er hat nicht nur die Augen geöffnet, sondern es gehört dazu auch eine Portion Vertrauen, dass ich mich darauf einlasse, dass ich sage, ja, ich habe es ja jetzt noch nicht gespürt, aber ich merke, da zieht mich irgendetwas. Irgendetwas bringt mich vorwärts. Und auch das ist Geschenk des Heiligen Geistes. Ohne den könnten wir keine missionarischen Tätigkeiten machen. Und ein vierter Punkt, der Heilige Geist bringt den Menschen wieder in die direkte Gemeinschaft mit Gott hinein. Nachdem die Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes genau wussten, dass sie jetzt reagieren mussten, brauchte es eigentlich nur noch die Hilfestellung von dem Petrus, dass er ihnen erklärt hat, wie man sein Leben konkret an Jesus übergibt. Und Petrus nennt ihnen die wesentlichen Schritte. Ermutigt sie, darauf einzugehen. Erstens, mach einen Neuanfang. Lass es durchaus radikal sein. Wenn es notwendig ist, ist es wichtig, dass es radikal ist. Ansonsten ist es kein Neuanfang. Lass dich taufen als deine persönliche Reaktion auf Gottes Reden. Als persönliche Reaktion auf deinen Entschluss, Jesus zu gehören. Dann wirst du den Heiligen Geist dauerhaft empfangen. Der dritte Punkt. Und schließe dich der lokalen Gemeinde an. Werde hinzugetan. Das hat Petrus den Leuten gesagt. Und 3000 Leute. Hat Hemsbach 12.000? Also ein Viertel von Hemsbach, inklusive Kinder. Kann man sich schlecht vorstellen, dass man das an einem Sonntag durchtaufen kann. Aber es ist gewesen. 3000 haben sich entschieden. Gut, vielleicht haben sie über 2 Tage verteilt. Ich weiß es nicht. Aber die Leute haben ernst gemacht. Sie haben gespürt, der Heilige Geist ruft mich. Und sie haben gemerkt, dieses Riesengeschenk von Gott kann ich für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier in diesem Raum ist, der persönlich ein solches Reden Gottes schon in seinem Leben gespürt hat. Vielleicht auch öfter mal wieder ein bisschen so zur Seite geschoben hat, um nochmal drüber nachzudenken. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich einfach inständig darum bitten, zu hinterfragen, warum immer weiter wegschieben. Das ist Reden des Heiligen Geistes. Und wir denken heute an Pfingsten daran, dass er uns eigentlich Gutes tut, dadurch, dass er arbeitet an uns. Hinterfrag das, warum schiebst du es weiter weg? Und es wäre super schön, wenn wir ein doppeltes Pfingstfest dann feiern könnten, das von dem normalen Feiertag und das persönliche Pfingstfest, wo man sagt, ja, ich möchte diesen Schritt gehen. So klar, wie Petrus das aufgezeigt hat. Gott verspricht uns doch in der Bibel, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das kriegen die neu dazugekommenen direkt mit. Der Heilige Geist hört jetzt nicht auf und sagt, ah, ich habe meinen Job erledigt, die sind jetzt in der Gemeinde und die haben ihre Mitgliedschaft und jetzt gehe ich mal wieder zum Nächsten hin, sondern er arbeitet an denen, dass die nicht loslassen können. Die bleiben an der Apostellehre, die wollen sich weiter informieren, was sagt mir Gottes Wort. Die bleiben in der Gemeinschaft mit den Gläubigen, die bleiben in dem Abendmahl feiern und die bleiben im Gebet. Da arbeitet der Heilige Geist dran, dass sie weiter wachsen in der Beziehung zu Gott. Und dieses Bleiben des Heiligen Geistes in den Gläubigen als beständiges Bleiben ist was ganz Neues ab Pfingsten. Und ich habe das Gefühl, dass wir an, ja, vielleicht das zu selbstverständlich nehmen, was da passiert ist. Gott in uns. Jederzeit Kontakt zu Gott. Machen wir uns bewusst, was das eigentlich bedeutet. Im Neuen Testament sehe ich auch vieles, was der Heilige Geist an den Gläubigen tut. Und falls ihr jetzt ein bisschen abgeschaltet habt und gesagt habt, ach, das ist ja für die, die jetzt noch nicht gläubig sind, da kann ich mal ein bisschen weghören. Jetzt hört mal bitte wieder zu, jetzt geht es um Gläubige. Erste Auswirkung. Der Heilige Geist schenkt die Gewissheit, dass ich gerettet bin, unabhängig von meiner äußerlichen Situation, von meinen Gefühlen. Das ist eine Gewissheit. Paulus schreibt, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei, nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Da ist dieses ineinander verwoben sein, unabhängig von den Gefühlen. Keine Angst mehr zu haben, zu Gott zu kommen. Da können wir so für danken. Wenn man sich manche Religion anguckt, mit was für Ängsten die umgehen, wenn sie zu ihrem Gott hinkommen. Ohne Furcht dürfen wir zu ihm kommen. Und zu wissen, dass Jesus real ist, zu wissen, er hat mich gerettet. Wenn ich jetzt sterbe, zu wissen, ich bin bei ihm, ich brauche keine Ungewissheit haben. Das ist ein Riesengeschenk. Zweite Auswirkung. Er führt, leitet, ermahnt, ermutigt, schenkt Korrektur, leitet wieder, gibt Orientierungshilfe. In der Bibel ist permanent davon die Rede, wie Gott in uns wirkt, damit wir eigentlich den richtigen Weg gehen können. Orientierung haben in unserem Leben und Korrektur kriegen, wenn es daneben geht. Paulus hat mal formuliert, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und jetzt ist das Wichtige. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Das ist das, was Gottes Geist in uns eigentlich bewegen möchte. Dass wir erkennen und das umsetzen, was Gott schon längst für dein, mein Leben vorhat. Gehen wir damit noch so ernsthaft um. Dritte Auswirkung, er verändert das Wesen der Gläubigen. Gottes Geist hilft uns nicht nur Dinge zu erkennen, sondern er hilft uns auch, Dinge zu verändern. Wenn man so Galater 5, Vers 22 mal liest, das geht ja da über die Wirkung des Geistes in uns, da lese ich so Begriffe wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das sind Veränderungen, die der Heilige Geist bewirken möchte in uns. Und wenn man sich die anschaut, dann ist das eigentlich eine Beschreibung der Wesensart von Jesus. Das Wirken des Heiligen Geistes geht darauf hinaus, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist sein Wunsch. Eine vierte Auswirkung, die Befähigung zur Beauftragung. Gott schenkt durch seinen Geist ja besondere Gaben, Fähigkeiten. Er sagt, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von einem Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, aber Gott allein ist es, der dieses alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Wie auch und die Aufgaben, die fließen dann in der Gemeinde zusammen zu Auswirkungen. Und das alles unter der Koordination des Heiligen Geistes, dass aus diesen einzelnen Elementen wirklich das herauskommt, was Gottes Plan hier auch mit uns zum Beispiel in der Gemeinde in Hemsbach ist. Und ein fünfter Punkt, er führt uns in die Gegenwart Gottes. Und dieser Punkt ist wohl das größte Vorrecht. Und da bitte ich euch inständig darum, über diesen Punkt intensiver nachzudenken. Dieser Punkt ist in meinen Augen das größte Vorrecht, das uns Gott durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist schenkt. Wir haben das Vorrecht, seine Gegenwart zu erleben, zu spüren, zu erfahren. Das kann man niemandem beschreiben, der das nicht erlebt hat. Erfasst zu sein von der Größe und Heiligkeit Gottes, zu spüren, wie man von seiner Liebe umschlungen wird, einfach getragen wird. Das sind in meinem Leben die ganz besonderen Momente gewesen, wenn ich diese Berührung durch die Gegenwart Gottes so erleben durfte. Dieses Erahnen der Größe, der Herrlichkeit und der Majestät Gottes und dass er damit mich berührt, in mein Leben kommt. Das durchflutet jede Zelle des Körpers und das sind Momente, die kann man wirklich nicht beschreiben. Aber man weiß nur, das durchflutet. Und es führt in ein staunendes Anbeten Gottes. Und das ist meine Bitte, mein Wunsch, dass wir darüber wieder neu staunen und uns füllen lassen vom Heiligen Geist, dass wir spüren, bin ich noch in dieser Anbetung eigentlich drin? Dieses Wirken des Heiligen Geistes ist eine lebenslange Baustelle, das weiß sicherlich jeder von euch. Die Bibel sagt, jeder von uns, jeder Gläubige hat das Geschenk des Heiligen Geistes. Aber es ist meine, es ist deine Verantwortlichkeit, wie stark wir diesem Raum geben. Die Bibel benutzt manchmal den Begriff, dass jemand voll Heiligen Geistes gesucht wird. Zum Beispiel bei der Auswahl der ersten Diakone. Da wurde in die Gemeinde reingesprochen, schaut euch um nach Leuten voll Heiligen Geistes. Das war also in die Gemeinde rein, die Gemeinden sind Gläubige, die Gläubigen haben Heiligen Geist. Also ist es sehr offensichtlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Heiligen Geist geschenkt bekommen und voll des Heiligen Geistes leben. In der Abhängigkeit, ihn zur Entfaltung kommen zu lassen. Das ist auch bei Stephanus gewesen. Ist auch gewesen in besonderen Situationen, wo Leute in Bedrängnis reinkamen. Stephanus, als er gesteinigt wurde oder als die Gemeinde bedrängt wurde. Sie wurden erneut erfüllt vom Heiligen Geist und konnten Gott loben. Wir feiern Pfingsten und freuen uns darüber, dass Gott uns dieses große Geschenk gemacht hat, den Heiligen Geist uns zu geben. Lasst uns diesen Feiertag als Nachdenktag auch nehmen. Als Ansporn nehmen, Gottes Geist mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und der Paulus gibt uns da einen guten Tipp. Epheser 5, Vers 19, da empfiehlt er den Ephesern und sagt, werdet voller Geist. Nicht durch eigene Leistung, sondern indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus selbst hat versprochen, dass Ströme lebendigen Wassers fließen von dem, der sich so füllen lässt, vom Heiligen Geist. Mein Wunsch, meine Bitte ist, lasst uns das in Anspruch nehmen. Gerade in dem Lobpreis, in der Anbetung, darf ich mich öffnen fürs Durchflutetwerden, auch neu durchflutet werden vom Heiligen Geist. Wir wollen jetzt eine Anbetungszeit miteinander haben, wo wir ganz bewusst auch Lieder genommen haben, die diese Bitte beinhalten, dass wir neu erfüllt werden, dass wir das neu verstehen, begreifen, erfahren, was Gott für uns getan hat. Hier vorne in der ersten Reihe werden Hanna, Lilly, Wolfram und Sigi sitzen. Wer in dieser Zeit, der Anbetungszeit, merkt, ich habe ein Anliegen vor Gott, der kann einfach zu diesen vier Personen hingehen und kurz sein Anliegen sagen und dann betet ihr gemeinsam. Bringt es gemeinsam zu Gott. Das soll kein langes Gespräch werden, aber diese Zeit der Anbetung vor Gott ist auch eine Zeit, wo ich mit ihm reden kann über das, was er mir, wo er mir die Augen öffnet. Lasst uns voll Geist werden, indem wir zueinander im Psalm- und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und dem Herrn mit unseren Herzen singen. Amen.